Ja, meine Lieben, kümische Hochzeit, dritter Tag. Also ersten und zweiten haben wir jetzt schon endlich hinter uns gebracht, auch wiederholt. Also jetzt in zwei Sätzen kurz. Der erste Tag ist, wo er die Einladung bekommt von einer weiblichen Gestalt im blauen Kleid, Sternen übersät mit Posaune und Briefen in der Hand. Er ist ziemlich überwältigt von dem ganzen Geschehen. Hat dann in der Nacht einen Traum, dass er in einem finsteren Turm gefangen ist mit vielen anderen Menschen, die da übereinander purzeln und versuchen irgendwie rauszukommen. Dann wird oben eine Klappe geöffnet und siebenmal ein Seil heruntergelassen und etliche werden hinaufgezogen, viele purzeln aber auch wieder runter. Und der Christian Rosenkreuz hat sich geflüchtet auf einen Felsenvorsprung, weil die alle übereinander purzeln, und kann dann irgendwann, als das Seil rüberschwingt, das erwischen und kommt da relativ leicht heraus. Das macht ihm Mut für den nächsten Tag. Am nächsten Tag, am zweiten Tag, das ist jetzt der Karfreitag, macht er sich auf die Reise, gekleidet im weißen Gewand, rote Bänder über Kreuz und ein roter Gürtel, und einen Hut mit vier roten Rosen. Mit hat er Brot, Wasser und Salz. Und sein Brieferl natürlich, sein Einladungsbrieferl. So macht er sich einmal auf die Reise, kommt durch einen Wald, kommt auf eine Lichtung, wo Zedern stehen. Auf einer dieser drei Zedern, die dort stehen, ist eine Tafel. Es gibt vier Wege, die zum Schloss des Königs und der Königin weiterführen. Davon sind aber nur drei für Menschen in einem physischen Körper gangbar. Der dritte ist nur für nicht verkörperte Wesen gangbar. Der erste Weg ist schnell, aber gefährlich. Der zweite ist lange, aber man kann sich dadurch auch leicht verirren. Und der dritte ist der königliche Weg. Der ist breit und groß, aber nur einer unter tausend hat es je geschafft, ihn zu gehen. Und so grübelt er halt, welchen er nehmen soll, wird hungrig in der Zwischenzeit, nimmt sein Brot heraus, eine Taube kommt, will auch was von dem Brot, er gibt ihr das Stückchen von dem Brot, dann kommt ein Rabe, nimmt der Taube das Brot weg, worauf der Christian Rosenkreuz sehr empört ist und dem Raben nachläuft und ihm das Brot wieder abjagt. Und dann merkt er aber, dass er schon auf einen der Wege gegangen ist. Und was noch nämlich dabei stand auf der Tafel, den Weg, den man betreten hat, den muss man auch weitergehen. Man kann nicht umkehren. Bei Gefahr des Lebens kann man nicht umkehren. Also man muss den einen Weg weitergehen. Es ist also dieser langsame, verschlungene Weg, und dort führt ihn sein Kompass, aber sicher weiter. Der Kompass ist sein Ich in Wahrheit. Also das haben wir auch gehört bei der Einweihung von Brunetto Latini. Da ist auch so, die letzte Stufe ist die einen dann hinausführt in den Ozean des Geistes, wenn man so will, also durch die Säulen des Herakles in den Ozean des Geistes. Und da sagt Rudolf Steiner, wenn man diesen Weg heute gehen will, braucht man dort eben den Kompass mit, den Kompass des eigenen Ichs. Das heißt, man muss sich orientieren aus der Kraft des eigenen Ich heraus. Zur Zeit Brunetto Latinis kam das einfach nur so als Inspiration herein, weil die Menschen einfach noch näher der Götterwelt waren. Also er findet den Weg, er findet dann oder übersieht auch nicht dann irgendwann einmal am Weg das weit entfernte Bergerl ist, wo das Schloss drauf ist, wo er hin soll. Und da gibt es jetzt auch zwei Tore, bis man überhaupt zu dem Schloss hinkommt, und dann ist noch ein drittes Tor, das wirklich ins Schloss hineinführt. Er kommt also zum ersten Torhüter, wird dort schon, als er sein Brieferl abgibt, ziemlich ehrfürchtig begrüßt und gibt dem Torwächter sein Wasser, weil der Torwächter möchte also irgendetwas haben. Dafür als Gegenzug bekommt er auch wieder einen Brief mit fürs nächste Tor. Er kommt dann zum nächsten Tor, da liegt ein Löwe davor, angekettet allerdings. Und der bleibt auch friedlich, dieser Löwe. Der Torwächter hat ihn also an der Kette. Und der ist jetzt noch ehrfürchtiger, als er das zweite Brief bekommt, dass der Christian Rosenkreuz abgibt. Und er sagt ihm nur, du musst dich beeilen, weil wenn es finster wird, wird das Tor gesperrt und es wird nicht mehr aufgemacht. Und es ist schon Abenddämmerung, also es ist schon ganz knapp. Eine Jungfrau zündet schon am Weg zum Schloss hin Fackeln an, Laternen an. Aber trotzdem, wenn die Nacht heranbricht, ist das Tor zu, also er muss sich beeilen. Kommt auch wirklich ins Schloss, gerade noch, als allerletzter, wie sich herausstellt, so spät, dass noch das Zipfel von seinem Gewand eingezwickt wird bei der Tür in den Palast hinein, also in den Königspalast. Drinnen findet er schon eine ganze Menge Leute, die offenbar auch eine Einladung bekommen haben, wobei er sich ziemlich wundert, dass auch welche dabei sind, die ihm gar nicht würdig erscheinen. Also es sind ganz gemischt von Kaisern, Königen, Edelleute bis zu ganz einfachen Menschen ist alles vertreten. Jedenfalls, aber eine Vielzahl jedenfalls welcher, die viel zu viel reden, viel zu viel angeberisch sind und so weiter. Der Christian Rosenkreuz hält sich also ziemlich zurück. Es gibt dann eine Tafel am Abend. Und der Christian Rosenkreuz sitzt irgendwo am letzten Ende der Tafel, irgendwo ist er so ganz, ganz am letzten Ende. Während andere, die so großspurig reden, die haben sich natürlich ans große Kopfende gesetzt und tafeln dort ordentlich. Und dann geht es zur Nachtruhe. Sie werden aufgefordert, also wer überzeugt ist, dass er die Prüfungen des nächsten Tages bestehen wird, der kann sich jetzt eine Schlafkemenate aussuchen. Wer unsicher ist, soll im Saal bleiben. Der Christian Rosenkreuz ist sich unsicher, mit ein paar anderen bleibt er im Saal. Die werden dann noch angebunden dort in dem Saal. Und die anderen werden halt in ihre Gemächer geführt. Weil am nächsten Tag, jetzt am dritten Tag, soll die große Prüfung stattfinden mit der großen goldenen Waage. Auf der sollen sie alle gewogen werden und dann wird man halt sehen, ob sie gewogen und für zu leicht befunden werden oder wie das eben ausgeht. Also das so in kurzen Worten. Und es beginnt also jetzt der dritte Tag, das ist ein ziemlich langes Kapitel. Ich werde es euch teilweise erzählen, einzelne Passagen auch lesen. Jedenfalls, es beginnt also der dritte Tag. Es trompetet, man hört wieder die Pauken schlagen, also es ist Musik, die Menschen weckt und sie kommen dann langsam auch wieder alle im Saal zusammen. Die Jungfrau, die also am zweiten Tag gekommen ist, erstens diese Laternen angezündet und auch später wieder gelöscht hat und auch bei dem Abendessen dabei war, und zwar in einem weißen Gewand, die erscheint jetzt wieder, allerdings ganz in roten Samt gekleidet, mit einem weißen Band gegürtet und mit einem grünen Lorbeerkranz im Haupt. Also rot, weiß, grün, die Farben kommen uns ein bisschen bekannt vor vom Dante. Sind also dieselben. Ja, also die kommt jetzt und begleitet wird sie von 200 geharnischten Männern, die alle gleich ihr in rot und weiß gekleidet sind. Rot und weiß sind auch Stufen, habe ich auch schon, glaube ich, erwähnt, des alchemistischen Prozesses. Also wir dürfen ja nicht vergessen, es geht um die kymische Hochzeit. Also letztlich sind alle, die dort versammelt werden jetzt, haben was mit Alchemie zu tun. Also die Kaiser, Könige, alle sind letztlich welche, die in irgendeiner Form was mit Alchemie zu tun haben. Als geistigen Schulungsweg. Und was bedeuten die Farben Rot und Weiß, beziehungsweise Schwarz? Wenn die Substanz verwandelt wird, muss sie zuerst abgetötet werden. Das ist das Erste. Also sie muss eine Mortifikatio durchmachen, einen Sterbeprozess. Dafür steht die schwarze Farbe. Also wurde ja auch so gemacht, dass die wirklich auch praktische Dinge ausgeführt haben mit den Substanzen. Allerdings, der Hauptzweck war die Meditation, die sich verbindet mit dem Prozess. Also das heißt, der geistige Prozess, der den Äußeren begleitet. Und da wurde zum Beispiel tatsächlich dann die Substanz meistens für 40 Tage irgendwo in der Erde vergraben und der Fäulnis übergeben. Und wenn die dann ganz verfault ist, dann holt man sie heraus, weil dann sagt man, jetzt ist der Geist, der da drinnen war, befreit. Und jetzt kann der nächste Schritt kommen, man führt es zur Weisung. Die Weisung ist der Prozess, wo der Geist, der jetzt herausgegangen ist, in neuer, regenerierter Form, wenn man so will, wieder Einzug hält in die Substanz. Und in verwandelter Form. Es geht, naja, worum geht es? Es ist eigentlich ein Prozess, den wir tagtäglich machen, weil wenn wir Nahrung aufnehmen zum Beispiel, müssen wir sie mal komplett abbauen bis zum toten Zustand. Weil wehe, es bleibt in unserem Organismus etwas Fremdes, Lebendiges, dann wehrt sich der ganze Organismus. Wir kennen das, dann gibt es eine Immunreaktion oder sonst was. Der ganze Organismus revoltiert eigentlich gegen fremdes Leben, das eintritt in mich. Also, das heißt, jede Substanz, die in den Menschen eintritt, muss einmal bis zum toten mineralischen Zustand abgebaut werden. Und dann wird sie neu belebt. Das ist jetzt der Prozess der Weisung, dass dieses Geistige wieder hereingeholt wird. Aber das reicht noch nicht. Es muss also durchdrungen werden jetzt nicht nur von den eigenen Lebenskräften, sondern in Wahrheit ja auch von den eigenen seelischen und geistigen Kräften. Und das ist die letzte Stufe, das ist die Errötung. Die Errötung hat mit der Farbe des Blutes auch zu tun, als Symbol für die Ich-Kraft. Das heißt, der Stoff muss durchicht werden, wenn man so will. Und das hat in der Alchemie eben diese drei Symbolformen, schwarz, weiß, rot. Wobei es also da so eine kritische Zwischenstufe gibt, von der Weisung zur Errötung, kann auch sehr leicht die sogenannte Cauda Pavonis entstehen, der Pfauenschwanz. Dann entsteht was Schillerndes, in allen Farben Schillerndes. Und das ist aber dann, wenn es kurzfristig auftaucht, kein Problem. Aber wenn das der Endzustand ist, ist es misslungen, weil dann ist es eigentlich in Wahrheit in einen luziferischen Zustand abgeglitten. Also es ist eh ganz bildhaft richtig. Die haben das aber tatsächlich also mit chemischen Prozessen, mit verschiedensten Substanzen durchgemacht. Es wird praktisch nie wirklich geschildert, was das genau war.
Ja,
würde
ich gerade sagen, habe ich das auch gesagt?
Nein, wird praktisch nie geschildert. Ist auch so, dass es auf das Verschiedenste anwendbar ist. Das ist der Punkt. Also es geht auf jeden Fall von einer lebendigen Substanz aus, also etwas, was aus dem Lebendigen stammt, also nicht was rein Mineralisches oder so. Also das heißt mit Sicherheit was Kohlenstoffhaltiges. Und der Rest ist individuell sehr unterschiedlich.
Okay. Ja, man kann es für die verschiedensten Szenen wahrscheinlich auch verwenden in dieser Bildsprache.
Ja.
Wir haben es zum Beispiel bei Schneewittchen, nicht?
Ja.
Wie sich die Königin ein Kind wünscht. Und
genau.
Drei Tropfen Blut fallen in den
weißen Schnee.
Und sie wünscht sich ein Kind, so
genau.
Rot wie Blut, so weiß wie Schnee,
nee.
Und so
schwarz wie Ebenholz.
Das,
genau.
So werden dann die Haare.
Genau. Sind schon wieder die alchemistischen Farben drinnen in Wahrheit.
Ja.
Also das sind Urbilder einfach oder Urfarben irgendwo. Das eben da interessant, jetzt kommt das Grün dazu bei der Jungfrau dann, die mit dem grünen Ding kommt. Das ist auch eine gewisse kritische Zwischenstufe, die passieren kann. Also dieses schwarz-weiße, rote sind sozusagen die Hauptstufen, aber da gibt es noch alle möglichen Zwischenstufen. Also da gibt es vor der Weißung gibt's die Gelbung unter Umständen, die Zitrine, das, alles Mögliche. Also das sind oft 20 und mehr Stufen dann in Wirklichkeit. Also da sind einfach Zwischenschritte noch drinnen. Aber da gibt es die unterschiedlichsten.
Aber die haben das wirklich mit Stoffen?
Ja, sie haben es wirklich mit Stoffen gemacht, ja. Die haben es wirklich mit Stoffen gemacht, einfach weil ihnen das die Inspiration gegeben hat. Und das ging es also vor allem. Ich meine, sicher ist als Abfallprodukt sind auch heilkräftige Substanzen hervorgebracht worden. Das war natürlich auch ein Nebeneffekt bei dem Ganzen, aber primär ging es also um diese Meditation anhand des Umgehens mit der Materie. Weil das halt unheimlich stark hilft, geistige Kräfte hereinzuholen, die stark genug sind, wirklich verwandelnd bis in die Erde zu wirken. Um das geht's. Also Rosenkreuzertum geht grundsätzlich Verwandlung der Erde bis in den innersten Kern. Das als die sozusagen eigentlichste, christlichste Aufgabe, die der Christus ja vorgelebt hat eigentlich, sich verbunden hat mit der Erde und sich mit ihm zu verbinden in der Verwandlung der Erde. Weil das schafft die Zukunft, das schafft den nächsten großen Entwicklungszustand, also das neue Jerusalem oder der neue Jupiter, wenn man will. Der hängt entscheidend davon ab und damit entscheidend die Entwicklung der Menschheit überhaupt. Weil selbst wenn sich einzelne Menschen so entwickeln, dass sie ins Geistige hinein können, aber so hineinkommen, dass sie zu wenig beigetragen haben zu dem, was unten ist, dann wird die Folge sein, dass wir im nächsten Entwicklungszustand halt einfach eine sehr, wie soll man sagen, karge Lebensbasis haben. Ich meine, wir werden ja dann nicht mehr in der Form verkörpert sein wie jetzt, aber das heißt, die Welt wird entsprechend karg sein, wenn sie nicht durch uns angereichert ist, weil diese nächste Welt bereits wird entscheidend davon abhängen, was wir jetzt tun. Also der Steiner schildert das so oft, jedes Kunstwerk wird dort seinen Platz haben. Natürlich nicht, dass jetzt die Mona Lisa dort hängt oder der Kölner Dom dort steht, aber die Kräfte, die dafür aufgewandt wurden, um diese Kunstwerke zu schaffen, die werden dort dann als Naturkräfte wirken. Also das heißt, das geht alles nicht verloren. Das heißt zum Beispiel gerade insbesondere der Kunst kommt da eine riesige Aufgabe zu. Also wenn man heute so eigentlich an den Unis im Grunde überwährt, die Kunst ist so das fünfte Rad am Wagen. Nett, aber im Grunde unwichtig. Also hat nicht, weil wichtig ist Wirtschaft, Technik, Technikwissenschaften, Mathematik, Informatik, das wird geschätzt, der Rest im Grunde nicht. Wenn, dann nur, sofern es denn dient. Also Philosophie darf mitreden, wenn sie Technikphilosophie ist, wenn sie Wissenschaftstheorie betreibt, dann ist es okay. Aber wenn sie über Geistiges nachdenkt, ist es absolut nicht okay. Ist auch die absolute Minderheit heute an den Unis. Ja. Es gibt ein paar, aber die haben es also im Grunde schwer. Und was also überhaupt nicht möglich ist, also über die Realität des Geistigen zu sprechen. Solange es theoretisch, philosophisch noch irgendwie behandelt, geht's, aber im Moment ist der Zug immens stark, gefördert auch natürlich durch die ziemlich rasante Entwicklung der Neurowissenschaften, der Gehirnforschung und dieser Dinge, die auf dem Sprung sind, sozusagen das Gehirn so weit zu enträtseln, dass sagen können, welche Funktion was hat. Und dann kommt die Meinung raus, das genügt aber auch. Geist braucht man nicht. Die Gehirnmaschinerie macht das alles, die kann das alles. Wir können mittlerweile einiges davon mit künstlicher Intelligenz schon nachbauen. Man geht davon aus, dass in den nächsten 20, 30 Jahren die Nachbauten effektiver sind als menschliche Gehirne. Damit besteht sozusagen von wissenschaftlicher Seite kein Bedarf mehr für irgendwas, was Geist bedeutet. Das ist also der absolute Mainstream. Und alles, was nicht ein absolut rein naturalistisches Weltbild hat, ist im Grund verpönt. Wird also nicht ernst genommen jedenfalls. Und nicht ernst genommen hast in der Praxis, dass du kaum eine Möglichkeit hast zu publizieren, damit kannst du also wissenschaftlich im Grund nicht überleben. So simpel geht es. Und damit kommt aber diese ganze Ausbildung natürlich auch weiter in die Lehrerausbildung, zurück an die Schulen und so fort. Das heißt, also schaut extrem schlecht aus im Moment und der Punkt ist, dass da wirklich eine große Gefahr besteht. Weil das ist ja das arimanische Bestreben, den Menschen so weit hinzubringen, dass das tatsächlich da oben ein Ort Gehirnautomat wird, wo das Ich nicht mehr eingreifen kann. Und das heißt, es bleibt dann darüber schweben, in Wahrheit, weil es kann auch nicht wirklich in die geistige Welt aufsteigen. Es kann weder sich wirklich verkörpern, noch hinüber. Und dann hat es der Ariman in den Fängen. Weil wozu braucht er? Wir haben das oft schon besprochen. Der Ariman hat das große Problem, dass er zwar ungeheure Intelligenz hat, ungeheure Kombinationskraft hat, aber kein wirklich schöpferisches Denken. Er täuscht nur insofern vor, als er natürlich aber Milliarden, Billiarden Kombinationsmöglichkeiten durcheinander würfeln kann und da kommt immer wieder was völlig Überraschendes raus. In Wahrheit ist es aber dieselbe alte Sauce umgedreht. Das heißt, kein wirklich schöpferischer geistiger Impuls, der hereinkommt. Und das heißt, im Moment ist ein unheimlich starker Schub in die Richtung da, dass dieser Zustand herbeigeführt wird, dass das Ich also nicht den Körper ergreifen kann. Und dann wird sich die Neurowissenschaft bestätigt sehen. Aha, tatsächlich, der Biocomputer da oben macht es, aber wir können ihn noch besser technisch nachbauen. Das ist nämlich der Punkt. Also in dem Moment, wo man das Ziel erreicht, das nachzubauen, ist der Schritt dazu, eine millionenfach stärkere Kapazität zu erzeugen, ein winziger Schritt. Weil dazu brauche ich im Grunde nur Millionen solcher Systeme zusammenschließen. Ist überhaupt kein Problem. Also diese Entwicklung droht. Daher, wenn Steiner ja, ab und zu gesprochen hat von der Inkarnation Arimans, dann vermute ich sehr stark, dass das eine Inkarnation in diesem System ist, das dann entsteht. Das nämlich das Einzige ist, was angemessen ist, der Intelligenz Arimans. Weil die Kapazität eines einzigen menschlichen Gehirns ist für einen Ariman nichts. Gar nichts. Ich meine, das Ich, mit dem Ich hat er natürlich das Problem, aber das schaut er ja, dass er auf Distanz hält. Aber das, was wirklich an Intelligenz sozusagen da oben verdrahtet ist, wenn man es modern wissenschaftlich ausdrücken will, die ist eine Kleinigkeit gegen dem, was Ariman beherrscht. Und der ist gerade dabei, sich in der eigentlichen Grunde in der Technikwelt zu verkörpern. In der Technikwelt, die immer mehr verschmilzt mit dem Menschen. Das wird nicht aufzuhalten sein. Ich meine, dass heute das schon bei den Schülern angewachsen ist, ist der milde Anfang davon. Es wird so sein, dass es irgendwann wirklich angewachsen oder implantiert oder sonst wie ist. Gibt schon ganz konkrete Versuche dazu, die funktionieren. Natürlich hat seine wunderbaren Seiten, weil zum Beispiel allein ich nur, wenn man Nervenschädigungen überbrücken kann mit elektronischen Steuerungen, das Gelähmte wieder gehen können und so weiter. Wer wird sagen, nein, das wollen wir nicht? Und das ist nur das Einfachste. Es gibt unheimlich viel mehr, was schon möglich ist. Es ist schon möglich, die elektronische Gedankenübertragung über die ganze Erde. Das heißt, mit entsprechender Übung werden die elektrischen Gehirnmuster abgetastet, elektronisch weitergeschickt und beim Empfänger entsprechend durch zum Beispiel Magnetstimulierung dieselben Gehirnfelder angeregt. Damit sind bereits einfache Botschaften übertragbar. Direkt von Gehirn zu Gehirn. Auf elektronischem Wege. Alles erst der milde Anfang. Solche Dinge werden standardmäßig angeboten werden. Also da kann man sich vorstellen, was noch auf uns zukommt alles. Und dass die Welt nicht einseitig in dem versinkt, das ist die Aufgabe der Rosenkreuzer. Das heißt, eine Umgestaltung der materiellen Welt nicht aus der arimanischen Geistigkeit heraus, sondern aus der christlichen Geistigkeit heraus. Das heißt, wo die Ich-Kraft direkt drinnen wirkt. Also das wird der Zukunftskampf sein. Zwischen einer immens starken Intelligenz, die geradezu Fantastisches mit der Materie machen kann, aber das Ich ausschaltet und das Rosenkreuzerische, das bis ins Stoffliche wirkt, aber mit vollem Ich-Bewusstsein letztlich. Das sind die zwei polaren Wege und darum ist das so wichtig. Weil es hat natürlich diese arimanische Geschichte und die Asuras, die auch noch dahinter stecken, eben ja tatsächlich kurz vor der Jahrtausendwende einen gewaltigen Schub bekommen. Ihr wisst ja, das Jahr 1998 war die dritte Wiederholung der 666 und die ist bei weitem nicht spurlos an uns vorbeigegangen.
Ist es eigentlich um diese Atomkraft und so, wie das verstärkt wurde? Also was kommt?
Naja, das Gefährlichste ist die Elektronik in Wahrheit.
Schon in die Zivilbewegung.
Ich meine, der Punkt ist, wir werden sie benutzen müssen. Ja. Das ist der andere Punkt. Also zu revoltieren dagegen wird überhaupt nicht funktionieren. Aber wir müssen sie sozusagen dem Ariman abjagen. Das ist das Problem. Dass nicht er bestimmt, was damit passiert. Er wird sicher sehr nützlich sein.
Also dann ist das Verbinden schon sinnvoll, nicht? Dass man es durchschaut und...
Ja, absolut. Absolut. Also der absolut nicht rosenkreuzerische Weg wäre, ich ziehe mich von dem allen zurück und sage, nein, wir streben Geistige, wir damit nichts zu tun haben. Ich meine, das kann ein Mensch einmal machen, weil er sagt, ich muss geistige Kräfte sammeln, ich muss mich einmal frei machen davon, ganz klar. So wie der Capesius im dritten Drama völlig weggetreten im Grunde eine Zeit lang ist und das gerechtfertigt ist, weil er das auf seinen Entwicklungsweg braucht. Aber das kann nicht der Endzustand sein. Weil damit würden wir die Erde verfallen lassen. Und dann stehen wir in der Zukunft, stehen unter Anführungszeichen, auf einer Welt, der alles das fehlt, was wir eigentlich an Entwicklungsmöglichkeiten brauchen würden. Und weil der Punkt ist eben, dieses neue Jerusalem in wesentlichen Zügen von uns abhängen.
Von den Menschen.
Das heißt, wir werden am nächsten Schöpfungsprozess zwar natürlich sehr viel Unterstützung haben, aber wie soll ich sagen, der Grundplan dessen, was herauskommen kann, der hängt mit uns zusammen. Der hängt mit dem zusammen, was wir hier tun auf Erden. Tun, wirklich tun. Und das heißt, Rosenkreuzertum, Alchemie im weitesten Sinn ist die Kunst, also die Erde im christlichen Sinne zu verwandeln. Das ist der weitest gefasste Begriff, bis eben ins Stoffliche hinein. Unbedingt bis ins härteste Stoffliche hinein sozusagen. Also das heißt, wenn wir allein dem Ariman die Technik überlassen, dann erfüllen wir unsere Aufgabe nicht. Sondern eigentlich müssten wir es schaffen, ihn einzuspannen für unsere Ziele. Weil wir brauchen ihn natürlich, gerade um mit den elektrischen, magnetischen Kräften umzugehen, da ist der Ariman drinnen. Da sind in dem, jetzt müssen wir uns das denken, also magnetische und elektrische Kräfte. Also sind beide Luzifer, Ariman sind da drinnen, aber wo haben wir denn die in uns? Wenn wir schon vom Hirnkastel gesprochen haben. Gerade da funktioniert ja überall alles in den Nerven mit elektrischen Impulsen letztlich. Auf chemischer Basis, Ionenaustausch und so weiter, entstehen elektrische Potenziale. Und das heißt, auf diesen Bahnen wirkt in uns der arimanische Doppelgänger. Das heißt, was untersuchen die Neurowissenschaften heute? Sie studieren den arimanischen Doppelgänger und verwechseln ihn mit unserem Ich und sagen daher natürlich, Ich gibt's nicht. Es gibt Gehirnprozesse, erfüllte von Gehirnprozessen, die, wenn wir Glück haben, gut zusammenarbeiten, und eins davon ist halt sowas, was sich Ich-Modul nennt, das ein bisschen den Überblick hat halt darüber, was da passiert. Aber sonst gibt es das natürlich nicht für die Wissenschaft. Ja, beim Ariman gibt es das wirklich nicht, klar. Nicht in der Form jedenfalls. Und das heißt aber, wir tragen diese ganze Welt in uns. Und mit der müssen wir fertig werden, weil wir müssen mit unserem Doppelgänger fertig werden. Ich meine, zumindest bis zum Ende der Erdentwicklung sollte man das geschafft haben, unseren arimanischen Doppelgänger zu verwandeln. Sodass er eben nicht mehr arimanisch ist, sondern dass wir ihn in unser Wesen integrieren können. Also das heißt, diese rosenkreuzerische Arbeit hängt auch mit dem zusammen. Den eigenen, namentlich jetzt den arimanischen Doppelgänger, zu verwandeln. Eine solche Geistestätigkeit zu entfalten, die es aufnimmt, auch mit der ganzen Elektrochemie da oben. Weil das Ganze ist gut, solange das Ich die Führung darüber hat. Dann fängt es an, das zu gestalten und umzuprägen. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja ein Wunder eigentlich, wie der menschliche Geist, also das Ich, dieses Gehirn formt. Ist ja zum Beispiel beim Kind noch sehr unstrukturiert. Das sind zwar so, die Grobstrukturen natürlich sind da, weil es gibt so ein allgemeines Modell, aber die eigentliche Entwicklung erfolgt durch die Geistestätigkeit des Kindes selbst. Dann wird es ausgebildet. Aber schon mit der Geburt bzw. kurz vorher schleicht sich halt der Herr arimanische Doppelgänger ein und begleitet uns unser Leben lang bis kurz vor dem Tod. Ich meine, das Interessante, dass der den physischen Tod des Menschen nicht aushält. Daher verlässt er den Menschen kurz vorher. Das kann man öfter bei Sterbenden beobachten. Oft kurz vor dem Tod, das heißt ein, manchmal zwei Tage vor dem Tod, wenn der geht, merkt man Änderung und man hat das Gefühl, jetzt geht es ihm wieder gut, er strahlt, er leuchtet, er fühlt sich auch wohler und einen Tag später ist er tot. Ich habe das ganz stark bei einem Onkel von mir erlebt. Der war über Monate schon ganz, ganz schlecht dran und wie ich ihn das letzte Mal besucht habe, war er ganz wach und frisch. Vom ganzen Aussehen ist ganz anders, von der Agilität anders. Und am nächsten Tag war er tot. Also das ist typisch, wenn der arimanische Doppelgänger geht. Also den müssen wir verwandeln und dazu müssen wir naja, eine ganze Menge Kräfte entwickeln. Und diese Kräfte werden jetzt am dritten Tag geprüft. Ob das die richtigen Kräfte sind, die die Menschen da mitbringen, oder ob das falsche Kräfte sind, die sie mitbringen, oder ob sie nur vorgeschwindelt haben, sie verfügen über diese Kräfte. Also es geht jetzt um diese Wägung auf der Goldwaage. Also wir waren stehen geblieben dort, dass die Jungfrau erschienen ist im Saal, rot gekleidet, weißer Gürtel, Lorbeerkranz grüner, begleitet von 200 Geharnischten, auch in rot und weiß gekleidet, und jetzt werden also durch Trompetenstöße die Leute auch aus den Kemenaten gerufen, die dort also wohlig geschlafen haben, nehmen wir zumindest einmal an, und die werden alle im großen Saal wieder versammelt. Christian Rosenkreuz mit den paar anderen, die sich nicht getraut haben, eine Schlafkammer zu beziehen, die sind noch immer angebunden im großen Saal. Natürlich lachen die anderen darüber, die kommen, fühlen sich immer noch sehr, sehr erhaben, aber das wird ihnen sehr bald vergehen. Also es wird jetzt dann, ja, auch eben Christian Rosenkreuz und die anderen werden also die Stricke dann losgemacht, also dass sie freikommen, und die Geharnischten, die 200, werden jetzt auch in Gruppen aufgeteilt, in 7 Gruppen, irgendwie geht sich das nicht ganz aus, grauzahlig, weiß ich nicht, 200 durch 7 geht sich nicht ganz aus, aber sie werden jedenfalls auf 7 Gruppen aufgeteilt, und es wird ein Tisch hingestellt, kleiner Tisch mit rotem Samt beschlagen, darauf werden 7 Gewichte gestellt. Ein großes Gewicht, 4 kleine Gewichte, macht schon 5 und dann noch einmal 2 große. Und mitten im Saal wird eine goldene Waage aufgehängt und jeder muss jetzt die Prüfung auf der Waage überstehen oder eben nicht überstehen. Das wird sich eben dann zeigen. Jedenfalls der Erste, der auf die Waage kommt, ist ein König oder Kaiser, und er schafft das erste Gewicht, zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes. Beim 7. scheitert er knapp, ganz knapp. Also das merkt man, dass also die Waage gerade ein bisschen das Gewicht, das Übergewicht hat und der dann doch nach oben bewegt wird. Aber er hat also die Prüfung damit nicht bestanden.
Die Waage müsste in der Waagerechten
sein. Ja, sollte wirklich in der Waagerechten sein. Also wenn das die eine Seite mit dem zu prüfenden hochgeht, dann ist er ihm gewogen und für zu leicht befunden. Naja, es werden jetzt der Reihe nach alle geprüft und es stellt sich heraus, dass es so im Grund gar nicht so viele sind, die überbleiben. Also viele scheitern schon bei einem Gewicht, also die schaffen überhaupt nicht mehr als eines. Es gibt sogar welche, die gar keines schaffen. Und der Christian Rosenkreuz erzählt es dann sogar ganz genau. Nämlich von denen, die überbleiben, muss dann die Seite weiter suchen. Aber zuerst einmal ist, überhaupt bevor diese Wägung beginnt, sagt diese Jungfrau im roten Kleid, die wieder mit ihrem Thronsessel gefahren gekommen ist, das ist immer also schon am Vortag, kam sie mit der Thronsessel, schwebt irgendwie herein, das ist ein mächtiger Thronsessel mit Stufen noch rundherum, der schwebt irgendwie, der fährt herein jedenfalls. Aber die fängt mit starker Stimme so zu reden an. Wer in eines Malers Stube geht und sich aufs Malen nicht versteht, prahlt doch davon mit großer Pracht, der wird von manch einem verlacht. Wer sich begibt in der Künstlerorden und ist dort nicht erwählet worden und künstelt doch mit großer Pracht, der wird von manch einem verlacht. Wer zu der Hochzeit bald erscheint und wurde niemals so gemeint und kommt dennoch mit großer Pracht, der wird von manch einem verlacht. Wer nun auf diese Waage geht und dem Gewicht nicht widersteht und fährt hinauf, so dass es kracht, soll sein von manch einem verlacht. Das ist also das Sprüchel dazu. Kann man sich wieder überlegen, warum es vier Strophen sind. Es sind exakt vier Strophen.
Das könnte man mal aufführen, ne? Das könnte man aufführen.
Ja, genau. Es ist sehr kompliziert.
Ja, schon, aber die Bilder sind stark.
Die Bilder sind auch, es ist, also, die werden immer stärker. Mhm. Es wird von Tag zu Tag werden die Bilder reicher. Also die entfalten sich immer mehr. Und er versteht das meiste nicht einmal. Es ist ganz deutlich, so wie die Schilderung ist, er nimmt es einmal zur Kenntnis, wie es ist und versucht nur seinem Herzen zu folgen, was ihm das sagt. Und das sagt ihm eben am Vortag, nein, geh nicht in eine Kammer, sondern bleib lieber bescheiden im Saal, was weiß man. Naja, also...
Ich komme ja, du nein.
So, ich suche jetzt nur schnell die Stelle, wo steht, wie viele da durchgekommen sind. Er schildert das nämlich sehr genau, vor allem wie viele sind an einem Gewicht gescheiter, ja, da habe ich schon. Also hier kann ich nicht umhin, sagt er etwas später, den Leser etwas über die Zahl unserer Gefangenen zu eröffnen. Also die Gefangenen, das sind dann die, die die Prüfung nicht bestanden haben. Der Christian Rosenkreuz ist übrigens der Achte, der es schafft.
Aha.
Der Achte. Wenn noch niemand dachte, da fällt mir das so vom Faust ein. Aber aber er ist der Achte, der es geschafft hat, und zwar bravourös. Weil also die sieben Gewichte hat er leicht geschafft, aber die Jungfrau so aus, nein, ich will nicht sagen aus Jux und Tollerei, aber sie will es genau wissen, befiehlt jetzt den Geharnischten noch, sie sollen so kräftig wie möglich an der anderen Seite der Waage ziehen, um ihn doch vielleicht noch irgendwie in die Höhe zu bringen. Und sie schaffen es mit vereinten Kräften nicht. Worauf dann einer dieser beiden Knaben, die auch immer dabei sind, sagt, der ist's. Und beim Mittagmahl erhält er dann auch einen besonderen Platz an der Tafel. Er sagt eigentlich, will er es gar nicht sagen, welchen er erhielt, weil das wäre unschicklich. Er will nicht angeben. Ja, offensichtlich hat er den Vorsitz der ganzen Tafel gekriegt, also den besten Platz. Und er bekommt eine besondere Gunst gewährt. Er darf einen derer, die gescheitert sind, auswählen, dass er begnadigt wird und auch sozusagen aufgenommen wird. Und er erwählt diesen König oder Kaiser, den allerersten, der so ganz, ganz knapp gescheitert ist. Und der ist ihm dann später sehr dankbar, also den wählt er aus. Und es gibt dann im Mittagessen auch, und es werden auch die dann gerichtet werden sollen, weil die gescheitert sind, werden gerichtet. Sie hatten ja am Vortag noch die Möglichkeit umzukehren. Man hat ihnen gesagt, wer sich nicht reif dafür fühlt, nicht bereit dafür fühlt, kann jetzt noch umdrehen, er möge aber nie wieder in das Schloss kommen. Na, das hat praktisch keiner gemacht. Also alle haben sich für gut genug gehalten. Waren sie aber nicht. Also sollen sie jetzt gerichtet werden, je nach dem Ergebnis der Wägung. Und mit beratschlagen sollen dabei eben die jetzt insgesamt 9, weil der Christian Rosenkranz war der 8., der 9. ist der begnadigte König oder Kaiser, also die sollen mitberaten, welche Strafe dann angemessen wird. Und es wird aber auch gesagt, dass alle, auch die zu Bestrafenden, noch zu einem Mittagsmahl geladen werden, bevor die Bestrafung stattfindet. Also weiß ich nicht, so Henkersmahlzeit oder wie auch immer. Und da ist es auch also interessant, wie sich Dinge verändern dabei. Am Vortag, beim zweiten Tag, war ja auch schon eine Tafel am Abend und sie wurden auch reich bewirtet, aber sie haben allesamt die Diener nicht gesehen, die die Speisen bringen. Die waren unsichtbar. Also, weiß ich nicht, der Teller ist halt wie von selber gekommen, aber sie haben schon irgendwie gespürt, dass sind Diener anwesend, aber sie sehen sie nicht. Jetzt ist es so, dass die Neuen sehr wohl die Diener sehen, die bedienen, aber die gescheitert sind nicht. Und überhaupt sorgen die Neuen dafür, dass die armen Gescheiterten auch was kriegen wenigstens, dass die nicht nur so am Tisch sitzen. Die sitzen natürlich jetzt am schlechten Ende des Tisches mittlerweile. Aber sie kriegen auch was. Und zwar kriegen sie es so, dass also diese Diener, die für die einen sichtbar sind, es den anderen bringen und die sehen aber diese Diener nicht. Einmal wird der Christian Rosenkreuz selber einen Teller übertragen zu den anderen, wird er sofort von einem Diener zusammengestaucht. Das darf er ja nicht tun, das ist verboten. Und wenn das der König erfährt, wäre das ganz schlimm. Also daraufhin setzt er sich dann gleich ganz geschwind wieder. Also er erkennt halt den Hausbrauch auch nicht so wirklich. Also das ist auch also typisch, dass er immer wieder so Dinge aus Naivität oder wie tut, die halt einfach nicht erlaubt sind oder nicht gewünscht sind oder nicht passen. Ich glaube, jetzt drehe ich ein bisschen auf. Sonst hält es mich noch für einen Ariman.
Schwarz bist du ja.
Ja, eben, genau. Will mir nichts riskieren. Ja, also jedenfalls ich lese euch das dann gleich einmal vor mit der Zahl, aber vorher noch nach dem Essen soll also diese Bestrafung stattfinden. Da werden sie dann in den Garten hinausgeführt. In dem Garten, von dem Christian Rosenkreuz oder Johann Valentin André schildert, er ist schön, aber nicht lieblich. Ja, aber er ist wohlgeordnet. Jedenfalls die Bäume haben eine sehr schöne Ordnung. Aber es ist nicht so überwältigend offensichtlich. Aber eine klare Ordnung herrscht. Und es gibt einen Brunnen dort. Bei dem Brunnen ist ein Löwe, der mal ganz steif dort sitzt, sodass der Christian Rosenkreuz jetzt nicht weiß, ist das ein steinerner Löwe oder ist der echt, also auf jeden Fall, der ist dort. Und dann gibt es auch so eine Art Holztribüne mit 4 Etagen. Davon ist die unterste Etage mit weißem Tuch verhängt. Die zweite Etage ist frei und die oberen beiden Etagen sind auch verhängt. Ich glaube jetzt mit Rot und Blau. Jedenfalls die freie Etage ist die, wo dann die Prüfung bestanden haben, einen Platz nehmen werden. Und man ist auch ein bisschen nervös, weil auch die Jungfrau sich ganz ehrfürchtig verbeugt vor der Tribüne. Man sieht aber niemand, weil das ist ja verhängt. Aber man nimmt an, dass dahinter der König und die Königin ist. Also die zur Hochzeit geladen haben. Also die Anwesenheit ist fast geradezu spürbar, aber sie sind halt nicht sichtbar. Naja, also was sagt er jetzt über die Zahl? Ich kann euch das Rätsel keineswegs auflösen, aber ich sag's euch, weil solche Dinge total typisch sind, dass dann plötzlich einmal ganz genaue Zahlenangaben gemacht werden. Also, es waren derer 7, die ein Gewicht bestanden haben. 21, die 2 Gewichte wogen, 35, die 3, 35, die 4 bestanden haben, 21, die 5 Gewichte bestanden haben, 7, die 6 Gewichte bestanden haben, und dann gibt es eben noch einen, der zwar das siebte auch nicht gestanden hat, aber der doch aufgenommen wurde. Also das ist der eine König. Also wir enden bei 7, die 6 Gewichte bestanden haben. Wenn man das zusammenzählt, kommt man auf 126. Könnt ihr nachrechnen, das stimmt, ich habe es nachgerechnet, das stimmt. Das alles habe ich fleißig abgezählt und auf mein Schreibtäfelchen notiert, während sie so verschieden vor uns standen. Und das so wichtig ist auch, keiner war dem anderen gleich. Also es sind 126 wirklich unterschiedliche Konstellationen da mit den Gewichten. Wer was wie wo bestanden hat. Keiner war dem anderen gleich. Auf das legt also auch total Wert. Ist schon eine Mathematikaufgabe.
Wieso keiner war dem anderen gleich? Du hast doch 6.
Denn obwohl, ja, es ist immer die Frage, welche Gewichte.
Ach so, die großen oder die kleinen?
Ja, die großen oder die kleinen. Also die ganzen Kombinationsmöglichkeiten, genau. Da steckt Kombinatorik drin mit einem Wort. Das ist so typisch. Also
zwischen großen und kleinen Gewichten ist auch denkbar.
Bitte?
Ja, ja.
Eine Mischung zwischen.
Ja, 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 ja. Ja, ja. Also zum Beispiel die zwei Gewichte gehabt haben, das kann alles möglich sein. Das kann ein großes, ein kleines sein, das können aber auch zwei kleine sein, weil von denen gibt es insgesamt vier. Also das kann das erste und das vierte sein und das erste und das zweite und das zweite und vierte. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Also so, dass man letztlich auf die 126 kommt. Das ist zweifellos für die, die es lesen oder durcharbeiten, wichtig, das wirklich durchzuspielen dann. Solche Dinge. Nicht nur zu sagen, ah, naja, das Ergebnis ist da, sondern das heißt, man soll es dann ausprobieren, wirklich. Die ganzen Kombinationen.
Echt?
Naja. Es ist eine Arbeitsanleitung. Es ist einfach eine Arbeitsanleitung. Also gerade wenn es so genau präzise geschildert ist, heißt es immer, geh der Sache auf den Grund. Mache es. Schau es dir an. Dadurch erwirbst du dir gewisse Fähigkeiten oder werden gewisse Fähigkeiten geweckt. Das ist eigentlich der Sinn der Sache.
Durch die Mathematik.
Ja. Mathematik ist eine ganze Menge drin. Es kommt dann später gleich noch einmal ein noch schwierigeres Rätsel, wo dann der Name der Jungfrau enträtselt werden soll. Also ein Zahlenrätsel. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass gerade dieses alchemistisch-rosenkreuzerische Element natürlich auch viele Berührungspunkte mit den Kabbalisten hat. Die ja gerade also diese Zahlenzuweisung auch zu Buchstaben und so, also das mit Zahlenrätseln unheimlich viel machen. Und das stimmt schon, also dass viele Weltgeheimnisse in den Zahlen drinnen liegen. Das, vor allem in den Zahlenqualitäten dann halt natürlich. Es geht nicht nur ums Rechnen, sondern es geht darum, dass diese Zahlen oder Zahlenkombinationen dann ganz bestimmte Qualitäten auch haben.
Hat Rüdiger Steiner gesagt, die Mathematik ist.
Ja. Mathematik ist so wie die Musik vom Himmel geholt.
Ja, genau.
Das ist ja das Interessante. Der Ari kann so gut rechnen, aber eigentlich versteht das gar nicht den himmlischen Ursprung der Mathematik. Nämlich eben vor allem, wo er keinen Zugang hat, ist die Qualitäten der einzelnen Zahlen. Das ist das Problem. Für ihn sind es beliebige Ziffern im Grund, wo nur das mehr oder weniger halt entscheidend ist. Aber nicht die besondere Qualität, die kann er eigentlich nicht fassen. Ja, was wichtig auch ist, die Gruppe der Gescheiterten. Da gibt es halt auch einmal zwei große Gruppen. Es gibt die gescheitert sind, einfach deswegen, weil sie sich selber falsch eingeschätzt haben. Die einfach gedacht haben, sie wären weiter, die teilweise auch auf halt falsche, gefälschte, teilweise bewusst oder unbewusst gefälschte alchemistische Schriften hereingefallen sind und solche Dinge. Und es gibt die andere, schlimmere Gruppe, die ganz bewusst zum Zwecke des Geldverdienens solche Schriften gefälscht haben und weiterverkauft haben für Geld. Also das heißt, den anderen eigentlich erst diese minderwertigen Schriften gegeben haben und die haben halt geglaubt daran. Und das Gold haben halt die gemacht, das verkauft haben, weil sie es teilweise Geld verkauft haben. Das heißt, die haben so das Gold gemacht in Wirklichkeit. Aber am Gold machen geht es ja nie in Wahrheit. Das Gold ist immer das innere Gold, das seelische Gold.
Ja, die Weisheit, ne?
Bitte?
Die Weisheit.
Ja, die Weisheit, genau. Genau, das Gold ist immer das Bild für die Weisheit.
Ja.
Und die Frage ist, was bedeuten die sieben Gewichte überhaupt? Wird ja jetzt auch nicht näher geschildert, auch der, im Buch ist keine weitere Angabe dazu. Üblicherweise, was durchaus nahe liegt, werden sie mit den sieben Tugenden in Verbindung gebracht, die man in etwa auch beim Dante kennen, wobei es ja bei dieser sieben Zahl der Tugenden gab es im Mittelalter auch unterschiedliche Systeme. Also das beim Dante ist natürlich das Naheliegendste, also die vier Kardinaltugenden, die es schon in vorchristlicher Zeit beim Platon letztlich gab, und die drei christlichen Tugenden. Es gibt aber auch andere Systeme, die sehr populär im Mittelalter waren. Da gab es zum Beispiel noch in der Spätantike, aber schon christlich, einen Aurelius Prudentius Clemens. Meist bekannt nur unter Prudentius oder Prudenz. Der hat, war erstens einmal ein sehr gelehrter Christ, Mönch, das weiß man nicht so genau. Jedenfalls hat er eine Reihe von Schriften verfasst, war vor allem ein brillanter Autor, in Latein natürlich geschrieben alles damals. Und er hat unter anderem verfasst ein Gedicht, bei dem es geht um den Kampf der Seele, nämlich den Kampf der Tugenden mit den Lastern, mit den entsprechenden Lastern, also die sieben Hauptlaster, die meistens sieben Todsünden genannt werden, also wenn man exakt ist, sind es Laster, keine Sünden. Was ist der Unterschied zwischen Laster und Sünde? Sünde ist ein momentanes, augenblickliches Vergehen. Das heißt, es kommt aus dem Astralleib. Ich gebe jetzt meiner Begierde nach und sündige jetzt und hier. Laster ist was viel tiefer gehendes, weil das sitzt im Ätherleib, das heißt, wenn die Sünde zur Gewohnheit wird. Ich mache das immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann eigentlich wird es noch schlimmer. Und Tugend ist die, man könnte sagen, die Heilkraft dagegen, also gegen das Laster eigentlich. Tugend geht darum, Laster loszuwerden, primär. Also das heißt, sich gute Gewohnheiten anzueignen. Das heißt, es geht um eine Ausbildung des Ätherleibs. Und die Siebenzahl hängt erstens einmal mit dem ätherischen Geschehen überhaupt zusammen. Warum Siebenzahl? Weil es auch mit den sieben Planetensphären zusammenhängt, also mit dem kosmischen Ursprung. Also sieben ist überhaupt immer die Zahl der zeitlichen Entwicklung auch daher. Daher haben wir sieben planetarische Entwicklungszustände, wo wir jetzt in der Mitte stehen. Daher ist in so vielen Krankheitsprozessen die sieben Tage spielen eine gewisse Rolle. Das ist nicht zufällig. Es ist auch nicht zufällig, dass wir eine sieben Tage Woche haben. Eine zehn Tage Woche, die darf auch irgendwie nicht ganz passen auf Dauer. Also diese Dinge sind schon weise eingerichtet worden. Und Rudolf Steiner zum Beispiel bringt die sieben Gewichte, und das ist sehr interessant, zusammen mit den sieben freien Künsten. Die sieben freien Künste, naja, vor allem kann man sagen, der geistige Schulungsweg im Mittelalter, also seit der Antike eigentlich, seit der Spätantike zumindest, bis weit ins Mittelalter hinein, also namentlich bis gut hinein, Schule von Chartres, ist alles aufgebaut auf die sieben freien Künste. Erst so in der Hochscholastik ändert sich das alles ein bisschen, aber das heißt, naja, die klingen sehr trocken. Für den Anfang klingen die unheimlich trocken, halt so wie Lehrfächer. Und auf den ersten Blick waren sie, es fängt an mit Grammatik. Natürlich lateinische Grammatik, was sonst. Dann geht es weiter zur Dialektik. Also Grammatik heißt die Regeln der Sprache einmal erlernen. Dialektik ist vor allem dann Denken lernen. Dann kommt die Rhetorik, das Ganze auch vertreten können nach draußen. Damit haben wir das Trivium, das ist sozusagen das Grundstudium, das ist die Basis. Da wird also das Handwerkszeug aufgebaut. Dann geht es weiter mit der Musik. Aha. Arithmetik. Geometrie, aha, Astronomie als das Höchste, die siebte Stufe. Also man steigt auf von im Grunde damit von der Mondensphäre bis zur Saturnsphäre und von dort hat man den Blick auf die Sterne mit der Astronomie dann. Also das heißt, die Grammatik entspricht der Mondsphäre, die Dialektik entspricht der Merkursphäre, das passt sehr gut. Der Merkur ist sehr der denkerische. Ja. Dann geht es mit der Rhetorik in die Venussphäre, mit der Musik, die Sonne tönt nach alter Weise in die Sonnensphäre. Arithmetik, Mars-Sphäre, Geometrie, Jupiter-Sphäre und Saturn dann die Astronomie. Also in Wahrheit war das ein nicht nur Bildungsweg, sondern zumindest für die, die offen genug waren, ein Einweihungsweg, der sie wirklich über diese Stufen geführt hat bis zur Sternenwelt, das heißt eigentlich bis dorthin, wo sie dann den Eintritt in die geistige Welt finden. Das stand dahinter in Wahrheit. Also auch da ging es nicht nur darum, jetzt Lateinvokabeln büffeln und die Grammatik halt zusammenbringen, sondern das war nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit. Also die ganzen Erkenntnisse oder Dinge der Schule von Chartres sind auf dem Weg gewonnen worden, in Wahrheit. Also, weil man eben auch umgekehrt den Eindruck hatte, nur so kann ich das Geistige bis da herunterbringen, auf die Erde. Ich muss es auch bis in die Grammatik hinunterbringen, letztlich. Also, das hat immer zwei Wege. Die Seele steigt auf, aber sie holt etwas von dort und bringt es wieder herunter. Das heißt, sie muss es so formulieren können, dass auch die Grammatik mit ihrer Logik zum Schluss passt. Dann ist es auf der Erde angekommen. Und so muss es dann niedergeschrieben werden. Und das war noch in einer Zeit, also vor der Scholastik, also vor diesem hochintellektuellen Denken, könnte man sagen. Die Scholastik ist im Grunde ein hochintellektuelles Denken, das nicht mehr schaut. Da waren noch Schauungen drinnen. Oder zumindest Erlebnisse, reale, bewusste, geistige Erlebnisse. Ich meine, selbst Thomas von Aquin schaut die Dinge nicht, außer dann im letzten Lebensmoment, im Grunde kurz vor seinem Tod. Aber sein Denken ist so beweglich, dass er in Gedanken erfassen kann, welche Schöpfungsgedanken in die Dinge einmal hineingelegt sind. Für allen. Und für alles andere braucht er im Wesentlichen aber die biblische Überlieferung. Beziehungsweise die Überlieferung der Kirchenväter, in denen er die Ideen findet und wieder sich lebendig machen kann, die er aber nicht mehr selber schaut. Im Grunde. Aber doch noch spürt, dass da lebendige Gedanken drinnen sind. Die Leute der Schule von Chartres und alles, was auf dem Weg dorthin ist, da waren eben viele dabei, die wirklich noch eigene Schauungen hatten, die zumindest spürten, dass unmittelbar spürten, dass wenn sie jetzt denken, Gedanken hereinholen, dass die inspiriert sind, zum Beispiel von einer Engelwesenheit. Ich habe schon öfters, glaube ich, in letzter Zeit den Johannes Gottus Eriogena angeführt. 9. Jahrhundert, Frankreich, also Frankenreich, Hof Karls des Kahlen, dort hat er als Gelehrter gewirkt. Ist also die Zeit, wo die großen Wikingerüberfälle auf Frankreich und Paris sahen, bis endlich dann gelingt, die insofern rückzustellen, als mit der Normandie belehnt werden, die Normannen, und zivilisiert werden, wenn man so will, also die französische Bildung aufnehmen. Also da gab es jedenfalls diesen Johannes Gottus Eriogena, und nicht nur, dass er es eh selber sagt in seinen Schriften, aber man spürt es auch, wenn man es selbst in der Übersetzung liest. Er denkt zusammen mit dem Engel. Er sagt wörtlich diesen Satz, den ich immer wieder spannend finde, gar nicht ganz wörtlich, aber dem Sinn nach: Der Engel existiert, weil ich ihn denke. Jetzt könnte man sagen, ja, habe ich es euch nicht gesagt, ihr habt euch die Engel ausgedacht, die gibt es ja gar nicht. Aber der zweite Teil des Satzes: Ich existiere, weil mich mein Engel denkt. Das ist die zweite Seite. Wir denken einander wechselseitig. Das heißt, er spürt noch ganz stark diese Anwesenheit des Engels. Er spürt, wie sein Ich an dem Engel hängt, wie aber umgekehrt, und das ist das so Wesentliche, auch der Engel an ihm hängt. Verbunden ist. Das heißt, der Engel würde bitterste Not leiden, wenn der da unten nicht geistig aktiv wäre, dieses Ich. Und umgekehrt, ich auch. Also sie haben etwas, was sie einander gegenseitig geben können. Und daher ist ganz deutlich aus den Schriften vom Eriogena, also dieses Periphysion über die Natur, das ist ein ziemlicher Wälzer, da kommt ganz deutlich raus, eigentlich in Wahrheit Mensch und Engel sind auf einer Ebene und sind rundum aufeinander angewiesen. Der eine kann ohne dem anderen nicht. So unmittelbar nahe sind das einfach. So unmittelbar spürt er das noch. Ein Jahrhundert später spürt das kaum mehr wer. Also so dann um 1000 danach weg. Weg im Grunde. Ganz einzelne nur mehr. Und Johannes Gottus Eriogena war ja auch der dann die Hierarchienlehre des Dionysius Areopagita, also die mit den Hierarchien, wie wir sie kennen, eben auch aus dem Griechischen übersetzt hat, ins Lateinische. Griechisch konnte damals fast niemand in Europa, gerade eben unter den iroschottischen Mönchen gab es Einzelne, die das konnten, und das, da gehört er dazu. Und die haben eine sehr stark, wie soll ich sagen, auch platonische Richtung vertreten. Also die hatten dieses platonische Element, dieses Leben in der Realität der Ideenwelt. Das war bei ihnen unheimlich stark ausgeprägt. Was eben bei den Aristotelikern, also zu denen auch Thomas von Aquin gehört, gerade nicht der Fall war. Die waren wieder prädestiniert dazu, einfach ihr irdisches Denken anzustrengen und zu schauen, wie kann ich so weit kommen, dass ich das irgendwann an Zipfel noch fasse. Weil mein Herz sagt mir, was in der Heiligen Schrift drinnen steht, ist richtig. Und wenn ich das in mir belebe, weiß ich, dass da das Göttliche drinnen lebt in den Dingen. Und wie schaffe ich es, mit meinem irdischen Verstand das herauszuholen, es herauszuheben sozusagen. Das heißt, fast so eine geistige Chirurgie zu machen, das alles, was ungeistig ist, wegzuhalten und dann rein die Idee herauszuheben. Und da war der Thomas von Aquin sicher der Größte. Das herauszuheben, einerseits auch aus Naturdingen. Er hat sich ja nicht nur mit Theologie im eigentlichen Sinn beschäftigt. Und schon gar nicht sein großer Lehrer, der Albertus Magnus. Das waren Alchemisten auch und so weiter. Naturforscher halt im damaligen Sinne. Und das war absolut vereinbar, haben die das gefunden. Also das hat keiner die Idee gehabt, dass das jetzt der Kirche oder der Bibel widerspricht. Überhaupt nicht. Also es ging auch immer natürlich diese Brücke zwischen dem geistigen, geistig-göttlichen und dem irdisch-göttlichen zu finden sozusagen. Also das Göttliche, das sozusagen für sich eigentlich außerhalb über dem Irdischen steht, aber auch das Göttliche zu erkennen, das in den irdischen Dingen wirkt. Aber eben jetzt wirklich durchs Eigendenken. Das ist der Unterschied. Aber bei dem Johannes Gottes Erogener, der ist so ein eklatantes Beispiel, wo man in fast jeder Zeile merkt, der Engel spricht mit. Der ist eigentlich nie allein. Es ist auch gefasst, dieses Buch, ähnlich wie ein platonischer Dialog. Also es ist geschrieben als Gespräch des Lehrers mit seinem Schüler. Durchgehend. Der Schüler stellt immer wieder Fragen, der Lehrer versucht sie zu beantworten, der Schüler hat wieder Einwände und dazwischen merkt man, ist immer wieder der Engel dabei, der eigentlich dann die Antwort gibt im Grunde, der sie auf den richtigen Weg führt. Ja, und diese Fähigkeit sollte also im Grunde erzogen werden durch diese sieben freien Künste. Dort sollte man hingeführt werden. Eigentlich dazu, in der Lebenstätigkeit, namentlich aber auch im religiösen Streben, im theologischen Denken, eben hingeführt zu werden, Gespräche zu führen, im Grunde mit den Hierarchien. Das war der eigentliche Sinn. Und das ist jetzt die Prüfung mit den sieben Gewichten, ob sie das bestehen oder nicht. Ihr seht schon, das mit den Tugenden gehört genauso dazu. Das ist genau dasselbe, weil wenn ich diese Tugenden nicht habe, dann fehlt mir irgendeine dieser Fähigkeiten auch. Dann kann ich sie nicht richtig entfalten. Nicht richtig entfalten deswegen, weil mein Ego zu stark ist, weil zu wenig Hingabe ist an das, was eigentlich von der geistigen Welt kommt. Und da geht es nur wirklich sehr stark um das, was wirklich über die Hierarchien hereinströmt. Es ist ja heute alles ein bisschen anders, also weil das Ich natürlich viel, viel stärker bereits geworden ist. Aber wir werden das ja auch sehen, die Prüfung ist ja mal da am Anfang. Es geht dann immer mehr auch dorthin, was kann ich von unten tun. Also zum Beispiel, wie die Tugendreihenfolge angegeben wird, das eine, die ich da gefunden habe. Da werden eben nicht die sieben, so wie wir sie kennen, angesprochen, sondern da fängt es an, erstens mit Fides, also Vertrauen, Glaube, das ist das erste große Gewicht. Ist aber jetzt nicht eine Interpretation weder vom Johann Valentin Andres oder auch nicht, schon gar nicht vom Christian Rosenkreuz, sondern nur eine Gegenüberstellung dieser Tugendlehre, die es gab im Mittelalter mit den Gewichten, aber eben nicht diese bekannte, die uns bekannte.
Das ist das schwerste Gewicht?
Das ist das erste große Gewicht. Es wird sonst nicht gesagt, wie sie sich in ihrer Schwere unterscheiden. Es wird nur eines deutlich gesagt, sie sind unglaublich schwer für ihre Größe. Also wahrscheinlich mehr als Blei oder sonst irgendwas als Bild genommen. Also in Wahrheit sind sie schwerer als jeder Stoff. Es geht ja auch nicht wirklich um was Stoffliches. Also sie sind klein, aber ziehen unheimlich herunter. Haben unheimliches geistiges Gewicht, sagen wir mal so. Dann also die zweite Tugend, die Prudentia, also Klugheit, Wissen, Erkenntnis. Das wäre auch ja eine von den Kardinaltugenden. Glaube wäre oder ist auch natürlich aus Glaube, Liebe, Hoffnung, also von den christlichen Tugenden. Aber dann gibt es die Potentia, die Kraft, die Macht. Also kraftvoll etwas zu tun. Dann die Humilitas, die Demut. Die Demut. Die erwähnt der Christian Rosenkreuz ganz besonders. Also die ist auch die charakteristische Tugend für ihn selber. Also an vierter Stelle. Wenn wir es jetzt wieder nehmen mit dem Menschenwesen, physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich, dann hängt das vierte auch zusammen mit der Ich-Kraft. Und da ist das Wichtigste die Demut. Das heißt, die absolute Bescheidenheit auch. Das ist auch die hervorstechende Eigenschaft von Christian Rosenkreuz. Ja, wurscht, was kommt, er ist immer in Sorge, dass er zu wenig kann, dass er nicht bereit ist, dass er nicht reif ist. Dass alles zu wenig ist, was er mitbringt. Damit will ich nicht sagen, dass das jetzt im praktischen Leben immer mal überall demütig sein muss und immer sich hinten anstellen muss. Das ist damit nicht gemeint. Das kann ja auch sehr leicht zu einer Ausrede werden. Ich kann eh nichts, ich bin der Kleinste, der Unfähigste. Macht es ihr. Das kann auch sehr leicht ausweiten in die falsche Richtung. Das wird dann die falsche Bescheidenheit, die eigentlich Bequemlichkeit ist. Oder die mit penetranter Bescheidenheit glänzen würde. Das gibt es ja. Schaut, ich bin der Kleinste von euch, wisst ihr sehen. So. Habt ihr es eh schon alle gehört, dass ich der Bescheidenste bin? Wer hat es noch nicht gehört? Also, es ist heikel. Aber da ist es natürlich ernst gemeint. Also es ist wirklich die wahrscheinlich hervorstechendste Tugend, die man auf diesem rosenkreuzerischen, ja letztlich anthroposophischen Weg braucht. Dieses Bewusstsein dafür zu haben, wenn wir berufen sind, wirklich aus dem eigenen Ich heraus das anzugehen, diesen Weg anzugehen, ganz bewusst anzugehen, wie unendlich klein wir noch sind, wie viel noch vor uns liegt, selbst wenn wir schon ein paar Schritte gemacht haben. Dass das im Grunde nicht vergleichbar ist mit dem, wie alte Eingeweihte in der vorchristlichen Zeit waren. Die waren Werkzeug eines viel Größeren, das hereinkam und durch sie gewirkt hat. Jetzt wirkt das, was ich bewusst durch mein Ich hereinlasse. Da kann schon was Größeres hereinkommen, natürlich. Aber es ist nicht mehr so, dass mein Wille ausgeschaltet ist und ich einfach, egal wie klein oder groß mein Ich ist, ich zum Werkzeug gemacht werde. Sondern ich kann überhaupt nur zum Werkzeug werden nach Maßgabe meiner Ich-Qualität. Also das heißt, von mir hängt es ab. Und zwar, warum ist dieser Unterschied? Weil die Erde auf diese Art umarbeiten, wie es der Mensch kann, wie es der Mensch soll, das kann kein anderes geistiges Wesen, außer dem Menschen. Das heißt, die alten Eingeweihten konnten inspiriert werden von ganz hohen Wesenheiten, die konnten ihnen alle die Kräfte geben, die ausreichen, um, wie soll ich sagen, bis zur Erdoberfläche zu wirken und keinen Millimeter weiter. Das, was die Erde umwandelt, kann nur das menschliche Ich in Verbindung mit dem Christusimpuls. Und das geht aber eben dann nur in dem Maße, wie jetzt wirklich das Ich sich entwickelt hat. Bei den alten Eingeweihten ist es einfach beiseite gestellt worden. Als störendes Glied im Grunde. Das jetzt bitte bei der Einweihung auszuschalten ist und wegzustellen ist. Und dann wirkt was viel Größeres von oben. Aber das können nur die kosmischen Hierarchien sein. Und die kommen da nicht rein. Nicht wirklich. Um das aufzuarbeiten, nämlich sie kämen hinein, wenn nicht die Widersacher drinnen wirken würden. Das ist nämlich das Problem. Weil ursprünglich ist es ja in Reinheit geschaffen worden. Das heißt, das sind ihre Kräfte. Aber jetzt walten namentlich die Widersacherkräfte dort sehr kräftig drinnen. Und da können die Hierarchien nicht hinein. In Wahrheit, der Christus ist der, der vorangegangen ist. Der Christus ist sozusagen die kosmische Ich-Kraft. Und unsere Ich-Kraft ist ein Teil davon. Ist gleicher Art. Und nur diese Kraft kann also die Erde verwandeln. Das heißt, wir müssen uns aber dann sehr bewusst sein, wie klein die noch ist. Wir dürfen nicht darauf bauen, uns wird eine große Macht erfassen und durch uns wirken, ach, ich gebe mich hin, mache. Das passiert nicht. Die Zeit ist vorbei. Also, das heißt, die Zukunft der Erde, das neue Jerusalem, hängt von dem ab, wie sich jeder einzelne Mensch geistig entwickelt. Jeder Einzelne. Es geht um jeden. Weil das, natürlich wird es lange Zeit immer wieder die geben, die vorangehen, halt eben als Menschheitsführer, als Eingeweihte oder so, aber letztlich geht es darum, dass möglichst viele Menschen Schritt, beginnen, Schritt zu halten, mit denen die vorangehen. Umso reicher wird die Welt werden. Das heißt, jeder ist berufen, dieses chemische Werk zu vollbringen. Und jeder, der es nicht tut, wird dafür sorgen, dass die Welt in Zukunft, das auf die wir zusteuern, ärmer sein wird. Also daher ist diese Demut so wichtig. Diese Bescheidenheit, wenn man will. Ja, dann gibt es die Sobrietas, die Nüchternheit. Nüchternheit, die eigentlich also einem so emotionalen Aufschwung entgegensteht, zum Beispiel. Wobei Nüchternheit jetzt hat, wie alles, zwei Seiten. Etwa Nüchternheit kann auch heißen, nur steif sein, nur regelkonform sein, unbeweglich sein. Man sagt oft ein nüchterner Mensch, der ist nur, denkt nur praktisch, nur zweckorientiert, was bringt man am meisten? Ende. Also das ist damit nicht gemeint. Es ist einfach gemeint, diese Klarheit, sich auch nicht jetzt von Emotionen oder Trieben wegreißen zu lassen, sondern sie souverän zu beherrschen im Grunde. Es ist bei allen Tugenden so, dass sie ja immer auch eine falsche Seite haben können. Nehmen wir Demut, kann sehr leicht auch so Unterwürfigkeit oder sonst was werden. Und das ist damit überhaupt nicht gemeint. Demut ist zugleich Vollbewusstsein meiner Ich-Kraft, mit der ich mich hinstelle. Das heißt nämlich die Kunst, sich nicht kleiner zu machen, als man ist. Das heißt, wenn da so oft geschildert ist, er ist vorsichtig und so weiter, dann schätzt er seine Ich-Kraft schon richtig ein. Er ist sich halt einfach bewusst, dass noch vieles fehlt. Er ist nicht einfach nur, naja, lieber mal Kopf einziehen oder vorsichtshalber sagen, nein, bitte ich nicht. Sondern er ist sich klar bewusst, wie weit seine Fähigkeiten gehen und wie weit nicht. Also es ist nicht Zaghaftigkeit gemeint oder Unterwürfigkeit schon gar nicht gemeint. Und so ist es eben auch bei der Nüchternheit. Ich meine, die Nüchternheit heißt, ich muss klar und emotionslos die Dinge entscheiden können, aber nicht deswegen unbeweglich und gefühlskalt sein. Sondern trotz all der Gefühle, die ich verbinde, des Mitleides, der Liebe, was Gott was, mit den anderen trotzdem die Klarheit und Nüchternheit des Denkens bewahre und das miteinander verbinden kann. Fällt ja halt auch so oft. Wenn man einerseits so, man sagt, er handelt aus dem Herzen, oft weiß man nicht, ist es wirklich das Herz, er handelt halt aus einer Emotion heraus. Die kann besser oder schlechter sein, aber er hat es nicht in der Hand in Wahrheit. Und der andere ist halt sehr klar und rational, nur zweckdienlich, da ist halt dann wieder überhaupt nichts dabei, kein Herz, gar nichts. Also da die richtige Mischung zu finden, ist in Wahrheit unheimlich schwer. Das sechste ist die Operatio. Wirksamkeit, Eifer, tätig sein. Das ist eins von den zwei großen Gewichten jetzt. Also die dazwischen, die Prudentia, die Potentia, die Humilitas und die Sobrietas, das sind die vier kleinen Gewichte in dem Fall. Wenn man sich jetzt wieder fragt, was heißt das, warum große und kleine Gewichte? Das sind alles so Rätselfragen. Warum kleine und große? Es heißt nicht unbedingt, dass die Kleinen leichter sind. Ist gar nicht gesagt. Schon bei den merkwürdigen Eigenschaften, die diese Gewichte haben, dass sie so wesentlich schwerer sind, als man erwarten würde, ist alles offen. Könnte man sie täuschen. Also das muss nicht jetzt heißen, die vier Kleinen, das geht auch so ganz bequem. Man sieht ja, wie viele da gescheitert sind, dran, auch gerade an diesen kleinen Gewichten. Und zum Schluss, wenn wir jetzt alles umfassen, das heißt, es würde entsprechend bei den sieben freien Künsten der Astronomia, das ist die Concordia, die Eintracht, die Harmonie, das ist die höchste Sphäre. Das ist also auch das zweite große Gewicht, also das dritte eigentlich in Wahrheit, aber von den letzten beiden. Das erste große Gewicht ist der Glaube, dann kommen die vier kleinen, Prudentia, Potentia, Humilitas und Sobrietas, also Wissen, Kraft, Demut, Nüchternheit, und dann noch einmal zwei große, die Operatio, Wirksamkeit, Eifer, Tätigkeit, und die Concordia, die Eintracht oder Harmonie. Das passt gut zur Astronomie dazu, also zur Sphärenharmonie irgendwie. Ja, also so könnte man sicher auch noch andere Siebenheiten dazu in Beziehung setzen. Es geht nicht darum, ist das eine richtig oder ist das andere richtig. Es sind verschiedene Aspekte, die man damit verbinden muss. Naja, den ganzen Tag werden wir eh nicht fertig bringen, aber es geht jedenfalls noch um die Bestrafung, die werden wir noch schildern, die Bestrafung derer, die gescheitert sind. Also man beschließt einmal einhellig, die verleitet wurden dazu zu falschen alchemistischen Handlungen, also die einfach sich nach falschen Büchern gerichtet haben oder so und die das jetzt mittlerweile eh sehr zerknirscht eingesehen haben, dass sie da an Irrtum verfallen sind, die sollen milde bestraft werden.
Okay.
Das ist okay, also letztlich im einfachsten Fall lässt man sie halt einfach vom Schloss abziehen und aus und bei denen es nicht ganz so gut ist, ist halt vielleicht, dass sie nackt hinauslaufen müssen oder was. Schlimmer trifft es halt die mit Absicht jetzt, um Geld zu verdienen, falsche Schriften in die Welt gesetzt haben und verbreitet haben. Da gibt es jetzt kein Pardon und da, die werden entweder hinausgeprügelt oder mit Hunden hinausgehetzt. Und das sind nur die mildesten Fälle, die ist ja gleich soweit.
Nein, ich schaue nicht auf dich, ich bin total zerstochen.
Wie? Die schlimmsten jedenfalls, also die werden hingerichtet. Die werden hingerichtet. Bitte?
Die am schwersten waren, oder?
Ja, also die am ärgsten Täuschung verbreitet haben und andere verführt haben durch ihre Schriften. Also es geht, das stellt sich dann immer mehr heraus, es geht wirklich eben um die alchemistische Schriften verfasst haben oder sich auf diesen Einweihungsweg begeben haben. Sagen wir es einmal so. Also es ist ganz speziell der Einweihungsweg, eben ein alchemistischer Einweihungsweg, um den geht's. Und die bewusst getäuscht haben, betrogen haben, sich bereichert haben daran, zum Schaden anderer letztlich, die sollen also mit ihrem Leben bezahlen dafür. Auch das hat man vorher schon, also vor dem Mittagmahl sogar noch in der Sitzung, wenn man so will, gemeinsam beschlossen. Und auch mit jemand, dem Christian Rosenkreuz tun die trotzdem unheimlich leid, an die jetzt daran glauben müssen. Und
gibt es da keine Gnade, bitte?
Nein, gibt's nicht. Gibt's nicht. Man muss jetzt dazu erst sagen, das sind ja Bilder für etwas. Man darf das ja auch nicht im äußeren Sinn nehmen. Weil das wird noch viel ärger werden dann. Das ist erst da, das ist noch milde. Alles. Ja, es ist sogar so, es wird also auch die Botschaft gebracht, ja, dass also eben auch der König wünscht, also König und Königin, dass die wünschen, also das ist ja Mitleid mit denen und sie wollen sie eigentlich nicht hart bestrafen, aber sie entschuldigen sich sozusagen dafür, dass sie an die Gesetze gebunden sind und sie nicht willkürlich auflösen dürfen. Also, und das ist letztlich auch ihnen dann bewusst irgendwo, dass man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann sozusagen und sagen, naja, ist schon gut, macht es halt nicht mehr. Sondern es erfordert halt drastische Maßnahmen. Das ist ja die Frage, wofür das steht. Das steht ja sicher nicht für den physischen Tod. Weil das spielt sich ja alles im Geistigen ab. Die Geschichte.
Der geistige Tod, aber der schlimm, viel schlimmer
ist. Das ja, es ist oder? Natürlich, es ist schlimmer, aber ich glaube, das letzte Mal haben wir schon ein bisschen hingewiesen auf die Begegnung mit dem Schwarzmagischen. Also, wo die Widersacherkräfte besonders stark dann drinnen wirken. Es gibt letztlich irgendwo den Punkt oder wird ihn geben, wo ein Mensch bewusst aus dem Ich den anderen Weg wählt, den Weg der Widersacher. Das heißt letztlich den schwarzwagischen Weg geht und damit bewusst in Wahrheit seine Freiheit auch aufgibt, weil er damit sein Ich in der Art, wie er es jetzt hat, aufgibt. Und dafür halt mit, weiß ich nicht, unheimlichen alemannischen Fähigkeiten begabt wird, die ihm eine ungeheure Macht geben. Aber da, in dem Moment, also, wo es wirklich daran geht, einmal das Ich aufzugeben, da wird es gefährlich. Da ist die Gefahr dann wirklich, dass ein Punkt kommt, wo keine Errettung mehr möglich ist.
So war das beim Faust der Fall, dass er sich verschrieben hat, dem Teufel? Was war das?
Nein.
Das nicht?
Nein, es geht bei Weitem nicht so tief hinein. Also, beim Faust geht es eigentlich um den, ja, wie soll ich sagen, im Grunde ganz normalen Pakt mit Luzifer und Ahriman, den wir im alltäglichen Leben eigentlich schließen müssen. Im Grunde, weil wir könnten ja gar nicht auf Erden existieren ohne die zwei.
Ja, okay.
Das heißt, wir brauchen sie als Begleiter. Und die Frage ist halt immer nur, wer die Oberhand hat. Also ob das ich, die beiden im Gleichgewicht halten kann, obwohl sie im Grunde viel stärker sind als er, aber wir wären das Zünglein an der Waage. Oder ob die Widersacher heute stärker ist. Aber wirklich den schwarzmagischen Weg zu gehen, ist noch ein viel entscheidenderer Schritt weiter. Also, weil so der normale Pakt mit Luzifer und Ahriman, der hat ja niemand im Sinn, jetzt damit wirklich deren Welt völlig zu verfallen. Ich meine, er will sich nutzbar machen für seine Dienste und Zwecke halt da, aber keiner denkt daran, sei ich aufzugeben deswegen. Und also das ist ein noch sehr, sehr, sehr viel größerer Schritt.
Ja, machen die Menschen, nein, es gibt so schwarzmagische Praktiken heutzutage.
Ja, natürlich.
Machen die das bewusst oder wahrscheinlich nicht?
Die meisten nicht. Ja. Und daher ist es noch bis zu einem gewissen Grad. Naja,
oder
ja, aber für eher ich zumindest ist es noch nicht so schlimm.
Aha.
Also es geht um diesen vollbewussten Entschluss. Das ist, wird in der Zukunft der Frage sein. Wo auch im Menschen so weit sind, im Positiven wie im Negativen, dass sie eben wirklich überschauen, welches Potenzial mit dem einen und mit dem anderen verbunden ist. Und damit wird es natürlich große Auseinandersetzungen dann geben, weil natürlich diese schwarzmagischen Kräfte genau das, was durch das Rosenkreuzerisch-Christliche verwandelt werden soll, die wollen genau das verhindern, dass das verwandelt wird, sondern genau in die Gegenrichtung gehen. Das heißt, dass die Erde ja nicht aufsteigen kann zu dem Jupiter-Zustand, zu dem neuen, also zu dem neuen Jerusalem, dass geistig dann sehr stark bereits geprägt sein wird durch die schöpferische Kraft des Ich, der Menschen-Iche. Also das wollen die natürlich immens verhindern. Die wollen ihr Welt, ihre ganz anders geartete. Ja, also wir sind jetzt bei der Bestrafung durch. Vielleicht noch zum Abschluss im Garten. Es kommt ein Einhorn danach, ein weißes Einhorn.
Schön, wie Lärchen.
Und es kommt nämlich also zum Löwen hin und es kommt eine Taube, auch eine weiße Taube mit einem grünen Ölzweig. Und diesen grünen Ölzweig gibt sie dem Löwen. Der Löwe verschlingt diesen Ölzweig und er zerbricht das Schwert, das er in den Klauen hält, und wirft die Teile in den Brunnen. Und darüber ist das Einhorn höchst erfreut und galoppiert wieder davon. Das ist also nach dieser ganzen Bestrafungsszene. Es ist einfach wieder ein Bild. Das ist einfach wieder ein Bild. Ich kann es ja vorlesen, das Stück. Ja, 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 ja. Absolut.
Die Darsteller.
Absolut.
Das müsste eine tiefen Wirkung haben. Glaubst du nicht?
Ich spüre den Löwen.
Den Löwen hätten wir ja schon.
Ich spüre die Jungfrau.
So, da ist es, genau. So, also als dies alles geschehen war, also die Bestrafungen, herrschte 5 Minuten lang eine tiefe Stille. Da erschien ein schönes, schneeweißes Einhorn mit einem goldenen Halsband, darauf etliche Buchstaben standen. Es lief zum Brunnen und ließ sich auf seine Vorderfüße nieder, als wolle es dem Löwen, der auf dem Brunnen so unbeweglich stand, dass ich ihn für einen steinernen oder ehernen Löwen gehalten hatte, seine Ehrerbietung erweisen. Dieser nahm alsbald das blanke Schwert, das er in den Klauen hielt, und brach es in der Mitte entzwei, worauf die Stücke, wie mir schien, in den Brunnen versanken. Dann brüllte der Löwe so lang, bis eine weiße Taube in einem Schnabel ein Ästlein von einem Ölbaum brachte, welches der Löwe unverzüglich verschlang. Dann war er zufrieden und auch das Einhorn kehrte erfreut an seinen Platz zurück. Und dann geht es eben wieder ins Haus hinein. Aber das werden wir das nächste Mal besprechen.
Ist denn das Einhorn auch ein Symbol vom Christlichen?
Ja. Schon es.
Die weiße Taube ist, ne, der Heilige.
Ja, richtig, ja.
Schon der Löwe, der eigentlich für die mittleren Bereiche ist. Ne?
Richtig. Und das Einhorn hat was mit den Kräften da oben zu tun.
Aber verwandelte. Ne?
Verwandelte, ja.
Hat sich schon verwandelt. Ne?
Richtig. Lassen wir es einmal stehen, die Bilder. Das Wichtige ist bei den Bildern, sie einmal stehen lassen und nicht gleich anfangen, sie zu deuten. Weil darum wird auch immer wieder nämlich gesagt, der Christian Rosenkreuz staunt das alles an und sagt, ich verstehe es nicht. Es wird immer wieder deutlich gesagt, aber vielleicht wird es mir später enthüllt.
Ja gut, das.
Also es geht einfach wirklich darum, einmal die Bilder stehen zu lassen, sie wirken zu lassen und nicht sie gleich fortzuschaffen dadurch, dass man sagt, ah, das ist das und das bedeutet das und das bedeutet das. Das sind nämlich so viel weicher, so vieldeutiger auch, dass man zwar schon relativ leicht irgendeine Deutung hinbringen kann, aber das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Und vor allem das tiefere Geheimnis ist, es muss jeder seinen Schlüssel zu den Bildern finden. Weil sie werden jedem eine etwas andere Geschichte erzählen. Weil es geht um einen sehr individuellen Weg. Ich meine, der rosenkreuzerische Weg, der hier beginnt, ist der Einweihungsweg, der aufs Individuum einmal gebaut ist. Und vom Individuum aber dann natürlich zur Gemeinschaft führt, aber wo jeder seinen individuellen Beitrag bringt. Das ist das Wichtige. Nicht, weil man sieht ja eben bei den Mysteriendramen zum Beispiel, dass die den Weg gemeinsam gehen. Also die Gemeinschaft ist ganz wichtig, aber jeder geht ihn ganz individuell und ganz anders. Im Grunde, wenn man sich das anschaut, ist es ja bei keinem gleich wie beim anderen. Schon allein ich diese Begegnung mit dem Doppelgänger und Ding, das geistert immer beim Johannes herum. Bei wem anderen wird das gar nicht erwähnt. Obwohl Doppelgänger hat jeder.
Ja, oder hätte ich auch noch eine Frage dazu.
Ja.
Der Doppelgänger, weil wir vorhin gesprochen haben, ein paar Tage vor dem Tod, also
ja,
Tage,
genau.
Verschwindet.
Ja.
Aber der verwandelte Doppelgänger, der bleibt.
Ja. Richtig, der arimanische Doppelgänger, also ja. Der Teil, der arimanisch ist, der verschwindet.
Ja.
Und eben der Weg muss der sein, dass der im Vollkommen verwandelt wird. Also dann ist er eigentlich kein Doppelgänger mehr, weil dann kann ich ihn eigentlich in mein Wesen wieder integrieren. Weil im Grunde entsteht der Doppelgänger dadurch, dass ich im Grunde einen Teil von mir abspalte, von meinem Wesen und gar nicht mehr wirklich selbstständig zur Verfügung habe. Das ist der für der eigenständiges Dasein als eine Art Elementarwesen. Und ist besetzt dann halt von einem Arimanischen, oder kann natürlich ein luziferisches Wesen sein, und ist etwas, was mir in meinem Seelischen in Wahrheit verloren ist im Moment, solange ich es nicht wieder rückverwandelt habe, nicht wieder unter die Herrschaft des eigenen Ich gebracht habe. Im Grunde kennt es ja die Psychologie an der Oberfläche auch irgendwo, nicht wahr? Diese abgespaltenen Seelenteile irgendwo, die dann im Unterbewussten herumgeistern und allen möglichen Unsinn anstellen und uns das Leben schwer machen. Aber da wirken halt die Widersacher dann stark drinnen auch. Ja, also schon allein dadurch muss jeder mit seinem eigenen Doppelgänger fertig werden einmal, und der ist bei jedem anders. Und diese Bilder sind ja nie gedacht, einfach als Information, ich sage jetzt bewusst das Wort Information, erstens einmal, was hat der Christian Rosenkreuz gesagt dazu, oder sagen lassen durch den Johann Valentin André, oder es geht da nicht darum, dass ich Informationen darüber kriege, wie geht es in der geistigen Welt zu, und das geht es auch nicht, sondern es ist eine Aufgabenstellung oder eine Einladung, mitzuwirken an dem Werk, die Erde zu verwandeln. Und das geht's. Und das heißt, jeder kriegt seine Aufgabe. Es haben nicht alle die genau gleiche Aufgabe, das wäre sinnlos. Sondern jeder nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Möglichkeiten. Und daher werden die Dinge, wenn es richtig funktioniert, zu jedem etwas anders sprechen. Und das ist wichtig, dass man sich das nicht durch eine, ich sage mal jetzt, vorschnelle Ausdeutung der Bilder vermauert. Weil dann kriege ich zwar gewisse Information darüber, was das denn ungefähr bedeutet, das hilft mir aber für meinen Weg in Wahrheit gar nichts. Das ist eher dann so das Brett, das ich mir vor den Kopf nagel.
Weißt du ja gar nicht, ob es stimmt?
Ja, eben. Also das Entscheidende wäre, dass ich das nehme, mal stehen lasse, schaut, bis ich mal einen Überblick über das Ganze habe, und vielleicht hier und da mal wird es irgendwo machen, wusch, und ich sehe die Zusammenhänge. Nämlich vor allem die Zusammenhänge auch mit meinem Leben und mit meiner Aufgabe. Dann bin ich einen Schritt weiter. Ist auch auffallend, wie wenig Rudolf Steiner darüber sagt.
Über den Christian
Rosenkreuz? Ja, über die kümmische Hochzeit. Es gibt eigentlich überhaupt einmal nur einen öffentlichen Vortrag, wo er ausführlich darüber spricht. So über den ganzen Inhalt. Und dann auch zu ein paar Bildern irgendwas sagt. Und man denkt sich dann oft, jetzt hat er gerade über das geredet, was mich am wenigsten interessiert hat. Es ist immer so, man hat das Gefühl, die Punkte, was einem auf den Nägeln brennt, die erwähnt er gar nicht einmal. Das wird so großflächig umschifft. Einfach. Das ist ganz interessant. Das ist nicht, weil er nichts damit anfangen hat können. Das ist, in Wahrheit steckt es dahinter, dass es bei solchen Sachen unheimlich groß die Gefahr ist, dass man die Menschen, wenn man zu viel sagt, in eine Richtung führt, die nicht ihre ist. Und die verhindert, dass sie erst dann finden, weil sie jetzt, aha, ich habe eher Deutung. Und an der kleben sie dann. Und vielleicht ist gerade der Aspekt der völlig unwichtige für den Einzelnen. Und der andere viel, viel wichtiger. Und alle kannst du nicht schildern, das ist nicht einmal in einer ganzen Bibliothek wahrscheinlich.
Hat das niemand gemacht, je?
Nein, es gibt 100.000 Deutungen natürlich. Ja, schon. Und Und ich kenne nicht alle, also, aber du kannst sie sicher alle nie, hinter und vorne auf einen Nenner bringen. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Und das ist natürlich schon wenn es zu sehr aus dem Kopf heraus ist, dann ist es schon ganz, ganz vorbei. Also wenn, muss ich sagen, was erzählt mir das Bild? Ich muss es wirklich irgendwie ein Märchen nehmen. Zunächst einmal.
Ja, aber bei den Märchen musste man die Übersetzung ja auch selber machen eigentlich. Und wir müssen interessieren dafür, diese Weisheit,
ja, ja.
Ne, der deutschen, also der Erfolgsmärchen, die Weisheiten.
So ist es, ja, ja.
Das, was es bedeutet, was bedeutet es in den Wald hinein?
Ja, 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 richtig.
Zum Beispiel, oder ans Haus kommen, wie es bei Hänsel und Gretel so schön ist.
Richtig, richtig.
Da gibt es genug Leitfäden.
Ja.
Das war ein, wirklich, das war von der Friedel Lenz. Ja, genau. Das war es wirklich.
Ja, 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 ja.
Ich glaube, ja, das ist die Wahrheit.
Ja, ja, ja. Ja, das ist halt jetzt natürlich noch schwieriger irgendwo.
Ja, das ist, und trotzdem, es ist schon so.
Ja, ja, sicher. Sicher.
Ja.
Sicher. Ja, in diesem Sinne, wenn wir es halt langsam weiter tasten.
Vielen Dank.
Gerne.
Danke.